Liebe Geschwister, am vorigen Mittwoch trafen wir uns wie jede Woche zur guten Stunde. Und am ersten Mittwoch im Monat ist das immer die Gebetsstunde, die wir da miteinander haben. Wir kommen also zusammen. Und wenn wir zusammenkommen, ist es mehr als nur ein Treff. Wir kommen eigentlich so gar nicht nur einfach zusammen, sondern wir treffen uns zusammen vor unserem Herrn, vor Gott. Wir tun das natürlich zunächst einmal als Menschen, die ihr Leben miteinander teilen. Das heißt, es geht darum, wer wohin in den Urlaub fährt und wohin es denn gehen kann und warum überhaupt und wie das mit dem Friseur war, wer denn da mal da war und da vorbeigeschaut hat und wie die Haare so aussehen und liegen. Es geht um alles Mögliche, auch um den Krimi, den man gerade liest und der noch nebenan auf dem Stuhl liegt. All das gibt es. Das Leben wird geteilt und es ist gut, dass wir das Leben miteinander teilen, aber das ist natürlich nicht nur alles. Das kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir in diesem Vertrauensverhältnis, das sich miteinander entwickelt, auch zusammen Vertrauen zu unserem guten Gott entwickeln. Also ist es gut und hilfreich, beieinander zu sein. Seid herzlich eingeladen, zur guten Stunde am Mittwoch zu kommen. Ganz egal, was wir da gerade machen. Ob wir Gebetsstunde haben, wie am Anfang des Monats, oder ob wir uns einem biblischen Thema zuwenden, die Bibel miteinander lesen, ob wir ein theologisches, geistliches Thema miteinander erörtern und uns austauschen darüber oder auf den Monat zurückblicken, der hinter uns liegt. Alles zeigt in eine Richtung, wenn wir miteinander unterwegs sind. Unsere Zusammenkünfte haben ein Zentrum, so wie dieser Gottesdienst, den wir jetzt miteinander haben, auch ein Zentrum hat. Wir wollen nicht nur miteinander unterwegs sein, uns austauschen über unser Leben, sondern eigentlich kommen wir zu unserem Herrn Jesus Christus. Ihm wollen wir eigentlich begegnen. Wir begegnen einander und im Begegnen, das wir miteinander haben, begegnen wir im Zentrum unseren Herrn Jesus Christus. Ihm wollen wir begegnen und in ihm dem ewigen Gott, der uns in seinem Geist nahe ist. Wir kommen also zusammen zu unserem Herrn Jesus Christus, auch heute und jetzt, so wie du hier sitzt in diesem Gottesdienst, bist du zu deinem Herrn gekommen. Und die Frage ist, wie Karin eben schon richtig gesagt hat, was willst du eigentlich? Was willst du hier? Das ist meine Frage. Was willst du eigentlich hier? Ich meine, es ist ja gut, zusammenzukommen und für die Zusammenkunft auch ein Zentrum zu haben. Es könnte es Besseres geben, als sich um den Herrn Jesus Christus zu versammeln. Aber was wollen wir eigentlich in seiner Nähe? Wollen wir klarkriegen, dass wir als die Geretteten auf dem richtigen Weg sind? Wollen wir, dass andere von dem überzeugt werden, was uns selber richtig und wichtig geworden ist, was wir als richtig erkannt haben? Sind es die grundlegenden Fragen, die immer mal wieder neu herausgestellt werden, damit sie nicht verloren gehen? Oder müssen wir darauf achten, dass das, was wir als Wahrheit erkannt haben, nicht verwässert wird und darüber an Kraft verliert? Kommen wir darum zu unserem Herrn. Warum bist du eigentlich hier? Oder sind es mehr so die persönlichen Anliegen, die du hast und die dich bewegen? Euer ganz persönliches Leben, deine individuellen Nöte, die du vielleicht hast? Oder auch die Nöte der großen, weiten Welt, die uns in Angst versetzen können? Ist es vielleicht aber auch das Glück, das du hast, mit dem du wohin willst, weil du es sonst gar nicht aushalten würdest? Wo willst du hin? Willst du zu deinem Gott kommen, um das Glück mit ihm zu teilen? Wo wären wir besser aufgehoben als bei unserem Herrn? Überhaupt ist die Sache mit Gott ja eine große Sache. Bei ihm geht es um das Leben und die Welt und natürlich um das, was diese Welt auch übersteigt. Um das, was war und das, was kommen wird und das, was ist, was im Werden ist und im Vergehen auch. Und all das muss doch einen Ort haben. Bist du deswegen hier, um diesen Ort zu finden? Geht es dir besonders darum, deinen Gott zu verehren in all dem Werden und Vergehen dieser Welt? Es könnte auch um eine Verortung gehen, die du suchst, um Inspiration. Wenn wir zu unserem Herrn Jesus Christus kommen, könnten wir genau das suchen. Inspiration. Etwas, was uns übersteigt und unser Wissen und unser Können. In unserer Gebetsstunde am vorigen Mittwoch ging es jedenfalls darum, wie man angemessen betet. Und diese Frage ist keine neue Frage. Sie kam schon im Jüngerkreis zur Zeit von Jesus auf. Und als er da gebeten wurde, seine Jünger das Beten zu lernen, hat er das auch getan. Ich will jetzt nicht den vorigen Mittwoch noch einmal wiederholen. Gebet ist ja eine ganz vielschichtige Sache. Man kann es in Gemeinschaft tun, man kann es für sich allein tun. Es kann eher um Gott gehen, um Verehrung gehen. Es kann auch um unsere persönlichen Anliegen gehen. Es kann still sein, es kann auch hörbar sein. Oft kommen wir mit unseren Bitten vor unseren Herrn. Unsere Bitten sind das, was wir vor unseren Herrn bringen. Und das ist angemessen. Jesus sagt ja selbst, bittet, so wird euch gegeben. Wer bittet, der weiß, was er will. Ich lese uns den Predigttext. In ihm kommen zwei Jünger von Jesus zu ihm und sie haben eine Bitte. Sie wissen, was sie wollen. Markus 10, Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns das tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jetzt kannst du natürlich sagen, was ist denn das für eine Bitte? Das ist nicht vorbildlich. Die beiden Brüder wollen Ehrenplätze in der Herrlichkeit von Jesus. Ich habe mal von einem alten, erfahrenen Baptistenpastor gehört, er hätte gesagt, ich will nicht nur den Lohn, ich will auch die Krone. Das kann man auch biblisch begründen. Wie so vieles, was man biblisch begründen kann. Aber ein bisschen seltsam ist es schon, nicht nur den Lohn, auch die Krone. Wie auch immer, den Donnersöhnen, so werden die Brüder von Jakobus und Johannes auch genannt, Donnersöhne, denen ging es um die Ehre. Die hatten Pfeffer und sie wussten, was sie wollten. Also, das muss man nicht gut finden. Die 10 Jüngerkollegen fanden das auch nicht gut. Sie wurden unwillig, lesen wir, das heißt, sie ärgerten sich über diese Zebedäus-Brüder. Die machten ihren Donnernamen wohl mal wieder alle Ehre, aber langsam. Was Jakobus und Johannes machen, ist in meinen Augen wenigstens nicht nur schlecht. Und wie Jesus darauf reagiert, kann uns Mut machen. Was meine ich? Ich meine, dass die beiden Brüder eine ganze Menge richtig machen. Erst einmal kommen sie zu Jesus. Und sie nennen ihn Meister. Sie sind nicht selbst die Meister, sondern sie nennen Jesus ihren Meister und so kommen sie zu ihm. So wie wir auch heute zu ihm gekommen sind. Und sie platzen auch nicht gleich los mit ihrer Bitte, sondern sie sagen erst einmal nur, dass sie eine Bitte haben. Sie sagen gar nicht, was sie wollen. Sie sagen erstmal, sie haben eine Bitte. Kommen also ganz ruhig da erstmal an, die Donnersöhne. Und was sie wollen, das wollen sie sich auch nicht erkämpfen, sie wollen sich auch nicht erschleichen. Jesus soll es ihnen tun, Jesus soll es ihnen geben. Aus seiner Hand wollen sie es empfangen. Das ist erstmal alles gar nicht schlecht. Und wie Jesus darauf reagiert, ist auch bemerkenswert. Er nimmt sich als ihr Meister Zeit für sie. Das hat er gesagt, ach meine Güte, schon wieder irgendwelche Jünger, die was von mir wollen, alles anstrengend und so, bleib mal ruhig und so, später vielleicht mal. Nee, er nimmt sich Zeit für sie als ihr Meister. Und er ist wirklich interessiert an dem, was die beiden Jünger bewegt, was in ihnen vor sich geht. Und er ermutigt sie, ihre Bitte zu formulieren, es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, was wollt ihr denn nun eigentlich? Und dann nimmt er die vorgetragenen Bitte ernst und deckt Jakobus und Johannes die Tragweite ihrer Bitte auf. Also er zeigt ihnen, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem, was sie da bitten. Ich meine, daran alleine lässt sich schon eine kleine Gebetsschule erstellen. Beides, sowohl das Herangehen der beiden Jünger als auch der Umgang von Jesus mit diesen Jüngern, macht Mut, das Leben mit Jesus zu teilen. Natürlich, es wird klar, dass die Bitte, die Jakobus und Johannes dann an Jesus herantragen, nicht wirklich angemessen ist. Es verbindet sich auch viel mehr mit dieser Bitte, als die beiden vermutlich im Blick haben konnten. Aber das alles hätte sich ja gar nicht geklärt, wenn sie nicht zu Jesus gekommen wären. Wenn sie nicht den Mut gehabt hätten, zu dem zu stehen, was sie wollten. Und von Jesus zu erwarten, dass er das auch wirklich tun könnte. Dass er ihnen geben kann, was sie wollen. Ich habe ja schon gesagt, Jesus deckt den Zebedäus-Brüdern die Tragweite ihrer Bitte auf. Der Weg in die Herrlichkeit, der ja vor ihren Augen steht, dieser Weg in die Herrlichkeit gestaltet sich bei Jesus nämlich sehr unerwartet. Erwartbar wäre gewesen, dass Jesus mächtig in Jerusalem einzieht, denn dahin waren sie gerade unterwegs. Kann man nachlesen, Markus 10, Vers 32, sind unterwegs nach Jerusalem. Und Jesus hatte ja unter Beweis gestellt, dass er etwas konnte, dass er wer war. Denkt nur an die Reden, die er gehalten hat, die Taten, die er getan hat, die Wunder. Und in der Hauptstadt würde es dann nun zum Durchbruch kommen. Das war erwartbar gewesen. Jesus würde die Davidsherrschaft wieder aufrichten und die Macht ergreifen. Oder wollten sie dabei sein? Ganz dicht dabei sein, Jakobus und Johannes. Sie wollten zur Rechten und zur Linken sitzen bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Sie wollten schon auch wer sein in dieser Herrlichkeit. Ja, ist es denn schlimm? Das ist doch gar nicht so schlimm. Und Jesus sagt auch gar nicht, dass das schlimm ist, was die Jünger da denken. Er deckt ihnen nur auf, dass sie gar nicht wissen, was sie da bitten. Jesu Weg zur Herrlichkeit ist nämlich ein anderer. Es ist nicht die stetige und folgerichtige Karriere nach oben. Die sind auch wir gewohnt. Das ist das, was wir erwarten. Dass es gut weitergeht, dass es mehr wird, dass es mächtiger wird, dass es klarer wird, dass es eine Karriere nach oben wird. Das sind wir auch gewohnt. Das erwarten wir oder wünschen es uns zumindest. Aber wenn Jesus von dem Kelch spricht, den er zu trinken hat, und von der Taufe, mit der er getauft würde, da deutet er bildlich etwas anderes an. Nämlich sein Leiden und sein Sterben. Erstmal gibt es für ihn den Abstieg, und zwar den deutlichen Abstieg, inklusive Intrige und Lächerlichkeit und Unverständnis und Verrat und Einsamkeit und Verwundung und eben auch den Tod. Und nicht irgendeinen Tod, sondern den Verbrechertod aufgrund eines grandiosen Justizirrtums. Das ist der Abgrund. Das wird in Jerusalem passieren. Waren Jakobus und Johannes bereit, diesen Weg mitzugehen? In ihrer Donnerhaftigkeit donnern sie ihre Bereitschaft dazu heraus. Ja, können wir. Wir können den Kelch trinken und die Taufe teilen, die du hast. Man muss schon fast vermuten, dass sie wieder nicht wirklich wissen, was sie da sagen. Aber sie sind eben die Donnersöhne. Immerhin, von einem von den beiden lesen wir später in der Apostelgeschichte, dass er wirklich den Märtyrertod gestorben ist. Wir lesen, dass Jakobus vom König Herodes mit dem Schwert getötet wurde. Kann schon sein, dass es Johannes ähnlich erging und dass sie etwas gelernt hatten. Dass sie gelernt hatten, was Abstieg und Herrlichkeit eigentlich heißt. Was damit gemeint ist. Es war also ein Brüder-Teaching, das Jesus dem Jakobus und dem Johannes aufgrund ihrer vorgetragenen Bitte gab. Und dieses Teaching hatte es schon in sich. Wir lernen noch eines. Die Sache mit dem Sitzen zur Rechten und zur Linken, also die Frage nach der Ehre, ist nicht die Sache von Jesus. Und dabei könnten wir es eigentlich bewenden lassen, wenn nicht die anderen 10 auf den Plan treten würden. Nun, sie tauchen aber auf. Die anderen 10 Jünger. Und sie tauchen unwillig auf, also verärgert. So ist das in der Gruppe, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Oft ist das schön und hilfreich, wenn man beieinander ist, wenn man sich austauschen kann über Urlaubsreisen und Friseure und was ich was alles. Aber es kann auch anstrengend sein. Kann anstrengend sein, mit Menschen unterwegs zu sein. Das ist natürlich. Wir sind halt Menschen. Die 10 Jüngerkollegen ärgern sich also über das, was sie da von den anderen beiden Jüngern mitbekommen haben. Und manchmal ist es einfach ärgerlich, mit anderen Menschen zusammen zu sein, weil sie einfach so komisch sind. Und die beiden waren komisch in den Augen von den 10 anderen Jüngern. Sie ärgern sich über das, was sie mitbekommen haben. Die wollten wohl mal wieder was Besseres sein, oder wie? Was bildeten sie sich eigentlich ein? Und dann auch dieses oberflächliche Klaken wird das. Klar können wir den Kelch trinken, die Taufe teilen. Hätte wenigstens mal nachfragen können, was eigentlich gemeint ist damit, mit dieser Taufe und dem Kelch. Tun sie aber nicht. Aber klar, die Donnersöhne können das natürlich alles. Nervig ist es. Jesus ist aber nicht genervt. Er nimmt die Unstimmigkeit im Jüngerkreis wahr und nützt sie, um ein Gruppenteaching zu beginnen. Nachdem er also schon die beiden Brüder gesprochen hatte und ihnen den Horizont geweitet hatte, geht es nun noch einmal ins Plenum, in das Jüngerplenum. Alle 12 sind zusammen, der Meister hat eine Ansage zu machen. Also auch hier wieder, Jesus interessiert sich. Er interessiert, was im Jüngerkreis so Thema ist. Und er lässt es nicht einfach nur so laufen, sondern er nimmt die Dinge auf, um die dahinterliegenden Strukturen aufzudecken. Dabei ist er nicht weltfremd, unser Herr, sondern weiß ganz genau, wie es in der Welt so zugeht. Also, die Jünger waren am Thema Ansehen und Rangordnung. Oder sagen wir es so, es ging bei ihnen um die Frage, wer was ist, wer die erste Geige spielen darf oder spielen will. Es ging um Größe. Das hatten sie zwar so nicht gesagt, aber Jesus deckt es auf. Und Realist, wie er nun mal war, stellt er wenigstens für seine Zeit fest, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Das würden wir heute nicht mehr so generell sagen können, aber so ein Oben und Unten, das kennen wir auch. Wer am längeren Hebel sitzt, der hat in der Regel auch die besseren Karten. Macht schon einen Unterschied, ob du in der Chefetage sitzt oder am Fließband stehst. Ihr wisst, was ich meine. Und Jesus kontrastiert das jetzt. So ist es nicht unter euch, sagt er. Und er macht eine neue Struktur auf. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein, sagt er. Das gibt der ganzen Sache mit der Größe natürlich eine vollkommen andere Perspektive. Jesus sagt gar nicht, dass es keine Größe geben soll oder darf. Er zeigt nur, was wahre Größe ist. Und was dann auch nach seiner Sicht oder in seiner Sicht ein gutes Führungspersonal ausmachen würde. Es ist die Fähigkeit, nach unten zu gehen. Das heißt aber wiederum, dass sich wahre Größe darin zeigt, nicht von dieser Größe abhängig zu sein, sondern sich von ihr lösen zu können. Es zeigt sich darin, nicht daran zu hängen, die Erste oder der Erste sein zu müssen. Und in dem Zusammenhang stellt sich Jesus, der Gottessohn, nicht als Gottessohn vor, sondern als Menschensohn. Der Menschensohn ist gekommen, sagt er. Er sagt von sich selbst, dass er nicht die Absicht hat, sich dienen zu lassen, sondern dass er dienen würde. Und dann setzt er noch eins drauf. Er sagt, er sei gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das können wir in unserer Lebenswelt nicht mehr verstehen. Lösegeld, was soll das sein? Geld für ein Los bezahlen, das kennen wir. Da bezahlst du ein Los und wenn du Glück hast, gewinnst du etwas. Vielleicht ein riesengroßes Plüschtier oder ein E-Bike oder eine Kreuzfahrt. Zahlte Jesus ein Los für dich und wenn du Glück hast, gewinnst du etwas? Vielleicht dann eben den Ehrenplatz an seinem Thron und wenn du Pech hast, dann gehst du halt leer aus. Hinter der Sache mit dem Lösegeld steckt etwas anderes. Es geht um den Loskauf auf dem Sklavenmarkt. Sklavinnen und Sklaven sind unfrei. Sie sind eigentlich mehr Ware als Mensch. Sie sind im Besitz von anderen Menschen und die können dann über sie verfügen, wie sie wollen. Und solche Sklaven und Sklavinnen konnten aber nun auch freigekauft werden. Sie erhielten damit ihre Würde zurück. Jesus sagt, er setzt sein Leben als Lösegeld für viele ein. Er will die Unfreien befreien. Und dafür gibt er sein Leben. Er macht sich von allem los. Was sagte ich? Jesus fügt sich in den Abstieg, und zwar in den deutlichen Abstieg, inklusive Intrige und Lächerlichkeit und Unverständnis und Verrat und Einsamkeit und Verwundung und eben den Tod. Aber das heißt doch auch, er macht sich frei davon, geschützt zu sein und angesehen. Er muss nicht unbedingt verstanden werden. Und er ist auch nicht abhängig von der Gemeinschaft treuer Vertrauter. Und im Extrem hängt er nicht einmal an seiner körperlichen Unversehrtheit oder dem Leben selbst. Er macht sich vollkommen frei. Statt auf den Thron geht er ans Kreuz. Und damit macht er uns frei. Er erlöst uns von all den Mächten, in deren Abhängigkeit wir geraten können. Und dazu gehört eben auch die Macht, groß sein zu wollen, es geschafft zu haben. Ich hatte uns eben gefragt, was wir eigentlich bei Jesus wollen. Ja, was ist es denn? Versuch es doch mal, wie Jakobus und Johannes auf den Punkt zu bringen. Was willst du eigentlich bei Jesus? Und wenn es noch so undurchdacht und vielleicht sogar noch so schräg ist, bring's mal auf den Punkt und sprich es mal aus. Was willst du von Jesus? Werd darüber klar und sprich es vor Jesus, deinem Meister, aus. Lass dir den Weg zum Leben zeigen und dann wage auch Schritte auf diesem Weg, welche es auch immer sein mögen. Ja, das vielleicht noch auf dem Weg, auf diesem Weg, den du dann gehen wirst, gibt es eine Wegzehrung, eine Erinnerung, eine Stärkung. Gleich halten wir das Abendmahl. Amen. Haben wir den Text nochmal durchlesen können? Aber was ist es denn? Was willst du denn von Jesus? Mach dir mal Gedanken drüber. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so leicht, das ganz schnell so zu beantworten. Ich bin, nachdem ich die Predigt geschrieben habe, rausgegangen in die Natur, meine Gebetsschnur genommen, die ich habe, und bin dann losgegangen und habe mich gefragt, was willst du eigentlich von Jesus? Was willst du eigentlich selbst, Ulf, von Jesus? Das war eine gute Zeit, ein guter Spaziergang mit meinem Herrn. Ostergang, ja, das bringt mich auf das Thema nochmal. Das wird auch nochmal interessant werden, Ostern aus der Stille herauszugehen, aus der Grabesstille herauszugehen, der Ostersonne entgegen. Man kann sich das alles vorstellen, wenn man es macht, ist es nochmal anders. Lasst euch mal drauf ein. Es ist eine neue Form vielleicht, Gott zu begegnen. Und vielleicht gelingt es ja. Das ist unverfügbar, man weiß das nicht, ob man Christus wirklich begegnet. Aber es kann sein und die Möglichkeit sollte man sich nicht entgehen lassen. Lad uns ein, dass wir miteinander beten. Vielleicht könnt ihr es ja schon jetzt auf den Punkt bringen und ihm sagen, was ihr wollt von ihm. Dann sagt es ihm doch. Oder es ist etwas anderes auf eurem Herzen, was euch bewegt, dann sagt es ihm auch an Lob und Klage, an Dank, an Bitte und Gebet. Wir stehen auf dazu und beten. Danke für das Hören, Herr, und für das Reden, für die Stille. Danke für die Gedanken, die in uns sind. Und wir bitten dich darum, dass du sie in die richtige Richtung lenkst. Dass wir immer mehr verstehen lernen, was Leben eigentlich bedeutet und was auch hinter dem steckt, was wir eigentlich so wollen. Danke, dass wir singen dürfen. Danke, dass wir dich verehren können. Und so bitten wir dich darum, dass du die nächsten Lieder auch segnest, dass du uns auch im Singen und im Hören auf die Texte, im Ausdrücken unserer Gefühle begegnest. Dann wollen wir uns auf das Abendmahl einstellen. Danke, dass du uns in deiner Freundlichkeit begegnen willst, in Brot und in Kelch. Danke für deine Gegenwart. Amen.